Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an unserer gemeinsamen Presse- und Analysten-Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2014, auch im Namen von Mariel van Draten, Head of Governance and Markets. Die Ergebnisse, das Flashlight und die anderen Dokumente wurden heute Morgen um 7 Uhr veröffentlicht und sind von der Presse- und der IR-Webseite abrufbar. Der heutige Vortrag wird ebenfalls im Netz zur Verfügung gestellt und diese Konferenz wird gleichzeitig über unsere Webseiten übertragen. Gestatten Sie mir eine Bemerkung zum Ablauf. Unser Vorstandsvorsitzender, Dr. Käser, stellt kurz die Q3-Zahlen vor, bevor er zusammen mit unserem Finanzvorstand Ralf Thomas auf Ihre Fragen eingeht. Wir beginnen mit der Fragerunde für die Analysten in englischer Sprache. Sie wird geleitet von Mariel van Draten und dann folgt die Fragerunde für die Presse auf Deutsch. Die Konferenz wird von Dolmetschern simultan gedolmetscht. Ich möchte Sie noch auf den Hinweis zum Haftungsausschluss auf Seite 2 der Siemens-Folien aufmerksam machen. Während dieser Konferenz können Aussagen im Hinblick auf die Zukunft gemacht werden. Grundlage dieser Aussagen sind die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und bestimmte Annahmen, die mit gewissen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Damit übergebe ich an Joe Käser.
Vielen Dank, Stefan. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Conference Call zum dritten Quartal. Danke, dass Sie dabei sind, wenn wir die Zahlen für das dritte Quartal 2014 präsentieren. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über wichtige Entwicklungen geben und dann wenden wir uns Ihren Fragen zu. Im Mai haben wir Ihnen unser Unternehmenskonzept Siemens Vision 2020 vorgestellt, das die langfristige Ausrichtung und die Priorität unseres Unternehmens festlegt. Auf diesem Weg machen wir Fortschritte. Erstens haben wir uns darauf konzentriert, unsere Organisation für den 1. Oktober vorzubereiten, wenn die neue Struktur in Kraft tritt. Zweitens arbeiten wir an umfassenden Maßnahmen, durch die wir unsere Prozesse und Strukturen vereinfachen, basierend auf dem neuen Setup zum 1. Oktober. Ein eigens für die Vision 2020 geschaffenes Projektteam treibt zusammen mit unseren Geschäften und Funktionen die Implementierung der verschiedenen Themen voran. Wir werden Ihnen zu diesen Themen detaillierte Informationen auf unserem Siemens Capital Market Day in Berlin am 9. Dezember geben. Wir haben ein gutes drittes Quartal abgeliefert und dabei Fortschritte in den meisten Bereichen erzielt. Anhaltende Herausforderungen im Energiegeschäft verhinderten eine noch deutlichere Ergebnisverbesserung für Siemens insgesamt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2014 sind wir im Plan, unsere Prognose zu erfüllen. Die makroökonomische Entwicklung ist weiterhin regional heterogen. Wir sehen in den USA einen Anstieg bei der Produktion. In Europa jedoch sehen wir in Summe weiterhin langsames Wachstum. Die Automobilindustrie ist immer noch ein Motor der deutschen Wirtschaft, hat aber anscheinend den Höhepunkt erreicht oder überschritten. China ist in den Märkten der BRIC-Schwellenländer ein robuster Faktor. Geopolitische Spannungen, wie etwa in der Ukraine oder im Mittleren Osten, stellen jedoch ein ernstes Risiko für das Wachstum in Europa in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2014 dar, was möglicherweise auch in 2015 noch weitergehen wird. In diesem Umfeld blieb unser Auftragseingang auf organischer Basis im Vorjahresvergleich stabil. Zwischen den Sektoren gab es signifikante Verschiebungen. Großaufträge wie der über 1,6 Milliarden Euro für den Gemini Offshore-Windpark in den Niederlanden wogen einen deutlich geringeren Auftragseingang beim Zuggeschäft auf, wo wir vor einem Jahr den Thameslink-Auftrag über 3 Milliarden Euro gebucht hatten. Wichtiger Wachstumstreiber waren die Schwellenländer. Dort stieg der Auftragseingang auf organischer Basis um 16% und 35% unseres gesamten Auftragseingangs entfielen auf diese Länder. Schwellenländer außerhalb der BRIC-Staaten lieferten einen beeindruckenden Anstieg von 27% beim Auftragseingang und das zeigt, dass die Schwellenländer deutlich mehr sind als nur die BRIC-Staaten. Das Umsatzwachstum war wiederum deutlich beeinflusst von der globalen Stärke des Euro. Der währungsbedingte Gegenwind betrug mehr als 400 Basispunkte bei den Umsatzerlösen. Der negative Effekt von Währungseinflüssen auf die Ergebnismarge Summe-Sektoren lag bei etwa 40 Basispunkten, wobei die Sektoren Healthcare und Industry am stärksten betroffen waren. Wir erwarten, dass sich diese Einflüsse in geringerem Ausmaß im vierten Quartal fortsetzen. Unsere Umsatzerlöse stiegen auf vergleichbarer Basis leicht um 1%, vor allem getrieben durch das Geschäft von Transportation und Logistics. Das Ergebnis Summe Sektoren stieg um 37% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der durch erhebliche Belastungen in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro aus Siemens 2014 gekennzeichnet war. Ein höherer Beitrag unserer kurzzyklischen Geschäfte beim Sektor Industry sowie eine solide Projektabwicklung und Verbesserung der Produktivität im Sektor Infrastructure and Cities stärkten das Ergebnis. Andererseits steht der Sektor Energy vor operativen Herausforderungen, die eine Verbesserung der Gesamtprofitabilität verhindert haben und die Zeit erfordern, um vollständig in Ordnung gebracht zu werden. Das Ergebnis außerhalb der Sektoren von etwa 100 Millionen Euro profitierte stark von einigen positiven Effekten im Bereich der zentralen Posten. Hauptfaktor waren Gewinne aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinen, die im Geschäftsjahr 2012 zusammen mit Schuldverschreibungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar begeben worden waren. Diese Position wird auch in Zukunft gerichtet volatil bleiben. Und der Effekt, den wir im dritten Quartal erlebt haben, im Umfang von 100 Millionen Euro, waren einfach die kumulativen negativen Effekte des ersten Halbjahres. Wir erwarten für das vierte Quartal, wie in den Vorjahren, einen gewissen Rückschwung des Ergebnisses außerhalb der Sektoren. Wir bekräftigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2014 für zentrale Posten und Pensionen im Bereich von fast 1 Milliarde Euro. Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie, eine zentrale Kennzahl für uns, erhöhte sich auf 1,62 Euro und summiert sich für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres auf 4,65 Euro, ein Plus von 20% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten lag 13% über dem Vorjahreszeitraum. Wir sehen jedoch großes Potenzial für eine Verbesserung beim Management unseres Kapitaleinsatzes, insbesondere in Projektgeschäften. Geringere Voraussetzungen haben jedoch weiterhin den Free Cashflow negativ beeinflusst. Lassen Sie uns nun einen Blick auf einige wichtige Entwicklungen in den einzelnen Sektoren werfen. Erstens der Energy-Sektor. Zunächst die gute Neuigkeit. Der Auftragseingang stieg stark mit Wachstum in allen Geschäften und Regionen, wiewohl gegenüber einer niedrigen Vergleichsbasis im Vergleichsquartal des letzten Jahres. Bei Power Generation konnten wir erfolgreich aufholen und 16 hocheffiziente Gasturbinen in sehr wettbewerbsintensiven Märkten verkaufen, meistens im Zusammenhang mit Verträgen zur schlüsselfertigen Übergabe. Der globale Markt für hocheffiziente Gasturbinen wird im Jahr 2014 wahrscheinlich kleiner sein als 2013. Power Transmission hat Borwin 3, die 5. Übertragungsplattform für Offshore-Windenergie, gebucht. Diesmal jedoch mit einem stark verbesserten Konzept für das Risikomanagement. In Zukunft erwarten wir für Energy einen anhaltend starken Wettbewerbsdruck in allen Geschäftsfeldern. Bei der Profitabilität hat der Sektor Energy im Jahresvergleich insgesamt enttäuscht. Mit Ausnahme von Power Generation, dieser Bereich hat eine starke Ergebnismarge von 15,5% erreicht. Dabei profitierte die Division von ausgezeichneten Ergebnissen im Produktgeschäft und von einigen positiven Einmaleffekten, beispielsweise dem Verkauf eines Anlagenbaugeschäfts. Windpower erreichte nur eine Marge von 2,7%. Damit blieb die Division weit unter ihrem Gewinnpotenzial. Dafür gibt es einige Gründe. Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse war aufgrund eines geringen Anteils der höhermargigen Offshore-Geschäfte der Division weniger vorteilhaft und die Einführung neuer Produkte sowie Kapazitätsaufstockungen resultierten in höheren Produktionskosten. Power Transmission muss sich weiterhin Herausforderungen aus Themen aus der Vergangenheit auf breiter Basis stellen, die sich im dritten Quartal zu einem Verlust von 188 Millionen Euro summierten. Das hängt zusammen mit den Stromübertragungsproblemen für die Offshore-Projekte aus der Nordsee und auch einigen Projekten in Kanada. wie gesagt, ein Quartalsverlust von 188 Millionen Euro in Summe. Wie bereits gesagt, gibt es dafür keine schnelle Lösung. Das neue Führungsteam der Division arbeitet hart daran, Abhilfe zu schaffen. Schließlich ist das Transmissionsgeschäft ein Schlüsselelement in der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung. Es gibt aber auch Fortschritte im operativen Bereich. Mittlerweile haben wir 4 Übertragungsplattformen in der Nordsee installiert und im Durchschnitt eine Fertigstellungsquote von 80% erreicht. Die Inbetriebnahme wird sukzessive im weiteren Verlauf des Jahres 2014 und in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2015 erfolgen. Der Sektor Energy hat in der aktuellen Struktur, die ja zum 1. Oktober verändert wird, mehrere Altfälle zu bewältigen, wie Olkiluoto, die Nordsee-Projekte und andere, die für die Zukunft weitere finanzielle Risiken bergen. Lassen Sie mich nun fortfahren mit Healthcare. Der Sektor lieferte ein sehr solides Quartal, trotz andauernder negativer Währungseffekte, die die Profitmarge um etwa 110 Basispunkte drückten. Und das bei einer sehr hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Das organische Wachstum beim Auftragseingang von 2% wurde unterstützt durch einen Service-Großauftrag im Zusammenhang mit einer Partikeltherapieanlage in Shanghai und einer besseren Entwicklung in Europa. Das Diagnostikgeschäft hat eine gute Performance gezeigt. Das Management konzentriert sich weiter auf das In-vitro-Kerngeschäft und hat das Mikrobiologiegeschäft für einen sehr zufriedenstellenden Preis veräußert. Dieser Verkauf folgt unserer Siemens Vision 2020, mit der wir unsere Geschäfte auf Kernbereiche konzentrieren wollen. Wir erwarten das Closing der Transaktion in circa 6 Monaten. Als nächstes möchte ich die wichtigsten Entwicklungen im Sektor Industry herausstellen. Das Marktumfeld unseres Industry-Geschäfts ist im Ganzen von moderatem Wachstum charakterisiert und wir erwarten, dass sich dies in den nächsten Monaten fortsetzt. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Siemens äußerst vorsichtig war bei den Prognosen für 2014 und wir müssen nun unsere Prognosen aktualisieren. Wichtigste Wachstumstreiber waren nach wie vor die Automobilindustrie und Industrien im Bereich der Infrastruktur, wie zum Beispiel das Bahngeschäft. Der Maschinenbau hingegen zeigte ein je nach Region gemischtes Bild. Geografisch sahen wir signifikantes organisches Wachstum in Höhe von 14% beim Auftragseingang in China, basierend auf einem starken Automatisierungsgeschäft und einigen größeren Aufträgen im Bereich der Antriebe. Die Profitabilität von Industry Automation hat sich substanziell verbessert durch einen günstigeren Geschäftsmix mit höhermargigen Produkten und nachhaltig, das heißt auch zukünftig andauernden geringeren Abschreibungseffekten aus der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Kauf von UGS. Die Gewinnmargen bei Drive Technologies liegen wieder nah am zweistelligen Bereich. Dazu beigetragen haben eine verbesserte Kostenposition, resultierend aus erfolgreichen Produktivitätsmaßnahmen, sowie eine gestiegene Nachfrage nach unseren Motion-Control-Produkten im abgelaufenen Quartal. Im dritten Quartal wurden nahezu alle Aktivitäten des Metalltechnologiegeschäfts als nicht fortgeführte Aktivitäten klassifiziert. Wir erwarten das Closing der Joint Venture Transaktion mit Mitsubishi Hitachi Metals Machinery für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2015. Wir haben im Sektor Infrastruktur und Cities ganz erstaunliche Entwicklungen erlebt. Dieser Sektor schließlich geht auf seinem Weg der beständigen Ergebnisverbesserung weiter voran. Diese resultiert aus einer stringenten Projektabwicklung und andauernden Produktivitätsanstrengungen. Bei Transportation Logistics wandeln wir nun Großaufträge aus Europa für Schienenfahrzeuge und aus China für Komponenten im Umsatz um, was das Umsatzwachstum auf 17% erhöht. Das Power Grid Solutions and Products hat seine Marge um 160 Basispunkte verbessert. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich gestiegene Gewinne in der Division Low and Medium Voltage, in denen es weiter gut vorangeht im Hinblick auf unser Ziel, Industriestandardmargen zu erreichen. In China setzt sich das Wachstum fort und sowohl das Produkt als auch das Systemgeschäft zeigten weiter eine kräftige Margenverbesserung. Wir haben weiterhin Fortschritte erzielt, Produktivitätsverbesserungen bei Building Technologies und in der Optimierung des Go-to-Market-Ansatzes. Wie versprochen, geben wir Ihnen regelmäßige Updates zu der Geschäftsentwicklung von wichtigen Akquisitionen. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf Invensys und LMS, der Bereich PLM. Die Kennzahlen von Transportation and Logistics zeigen an, dass das Bahngeschäft von Invensys solide Beiträge sowohl zum Umsatz als auch zum Gewinn liefert. Darüber sind wir sehr erfreut. Der Fortschritt geht weiter in diesem Bereich. Wir haben den Weltmarktführer im Bereich Rail Automation geschaffen und die Integration geht etwas schneller voran als geplant. Mit Blick auf den gegenwärtigen Stand sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die anvisierten Synergien auch erreichen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2014 werden wir mehr als ein Drittel der erwarteten Synergien erreicht haben, und zwar in Höhe von ca. 100 Millionen Euro, hauptsächlich durch Kosteneinsparungen. Die stringente Integration führt zu einer höher als ursprünglich geplanten Profitabilität. Dem Ergebnis der Division ist dabei sehr zuträglich, dass die Ergebnismarge bereinigt um PPA und Integrationskosten im mittleren 10er-Bereich liegt, so um die 15%. Im Januar 2013 haben wir unser Angebot im Bereich der PLM-Software mit der Akquisition von LMS ergänzt, dem führenden Anbieter von Test- und Simulationssoftware. Die Integration des LMS-Teams hat gut funktioniert. Wir haben sehr geringe Abwanderung, das ist entscheidend in einem solchen Bereich. Die Fluktuationsrate ist also sehr gering und wir wachsen schneller als der Markt in einer derzeit etwas langsameren Wachstumsumgebung. Etwas langsamer als erwartet. In den Schlüsselindustrien wie Automobil und Luftfahrt nutzen wir die ausgezeichneten Cross-Selling-Chancen im Bereich der PLM-Software. Wir haben signifikante Fortschritte in Asien erzielt, wo wir beispielsweise unsere Präsenz bei Toyota deutlich vergrößert haben. Natürlich einer der führenden Autohersteller der Welt. Insgesamt läuft die Integration nach Plan, um das gewünschte Ergebnis zu liefern, auch wenn manches länger dauern könnte als ursprünglich angenommen. Lassen Sie mich noch kurz unsere Zahlen nach drei Quartalen 2014 im Lichte des One Siemens Cockpit bewerten. Drei Sektoren lagen klar innerhalb ihres Zielmargenbands, mit Infrastructure and Cities als dem Best-Bereich. Einhergehend mit der Verbesserung unserer Profitabilität steht die angepasste Kapitalrendite nach 9 Monaten bei 16,6% für die fortgeführten Aktivitäten und liegt damit innerhalb unseres Zielbandes von 15-20%. Das ist eine enorme Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, lassen Sie mich schließlich mit einer Bestätigung unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2014. Vielen Dank. Nun beantworte ich gerne Ihre Fragen und ich gebe das Mikrofon zurück.
Guten Morgen. Wir möchten jetzt mit der Fragerunde beginnen für Tür und Ralf. Dankeschön. Es beginnt die erste Fragerunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Nochmals, drücken Sie Stern 1, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Und unsere erste Frage kommt von Andreas Willi von JP Morgan. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf die Aussichten Q4. Bloomberg hat eine Headline, dass die Gewinne in den Sektoren geringer sind als gegenüber Q3 und normaler. Das entspricht nicht ganz der normalen Tendenz. Und wenn das so ist, liegt das an Belastungen, die im Q4 erwartet werden. Außerdem Industrieautomatisierung, 1% Auftragseingangswachstum. Das sieht schlecht aus, selbst gegenüber dem, was Sie in der Vergangenheit gesagt haben. Sie haben gesagt, dass China Wachstum ausweist. Das bedeutet, Woanders ist es stärker abgefallen. Vielleicht können Sie erklären, was hier im Bereich Industrieautomatisierung passiert und warum dieses Geschäft nicht wächst, insbesondere im Hinblick auf Ihre gute Position in dem Markt. Ja, vielen Dank, Andreas. Unser Ausblick auf Q4, das ist nicht von Siemens, sondern das kommt von Bloomberg. Das heißt, möchten Sie vielleicht da fragen, warum die das sagen und aufgrund welcher Annahmen diese Aussagen getroffen werden. Es besteht für uns keinerlei Anlass, unsere Vorhersagen zu korrigieren. Und ich denke, unsere Aussagen sind klar. Im Bereich Industrial Automation, da müssen wir auch auf einen Blick auf das Q2 werfen. Wir hatten hier sehr starke Leistung und Wachstum. Ich würde also nicht zu viel in diese 1% Q3-Zahl hineininterpretieren. Das könnte auf einige Fluktuationen im Bestand oder andere Effekte zurückgehen. Wir sehen aber auf den Märkten keinerlei ungewöhnliche Entwicklung gegen Siemens. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich das Ganze auch wieder ausgleichen wird. Ich möchte auch noch sagen, dass wir immer noch in dem Prozess stehen, das Paket Industrial Services, es könnte hier auch einige Zusatzeffekte geben, das könnte sich auswirken. Was erwarten wir für das Geschäftsjahr oder für das Q4? Nächste Frage bitte. Die nächste Frage kommt von Morgan Stanley, bitteschön. Guten Morgen, ich habe ein paar Fragen. Erst einmal, Joe, ich möchte gerne verstehen, die Leistung bei Power und Gas und der neue Margenkorridor 11-15%. Sie sind bei 14,7% im dritten Quartal Ihres Geschäftsjahres. Nach Ihrer Lesart oder so, wie Sie das beurteilen für nächstes Jahr, was sind die Haupttreiber hier oder welche negativen Faktoren könnten sich auswirken? Geht es hier um den europäischen Servicemarkt? Hat das zu tun mit weniger White Elephant-Verträgen? Oder sind Sie optimistisch, dass wir in diesem Bereich bleiben können, in dem Korridor? Das ist Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, eher eine allgemeine bezüglich M&A. Sie lesen ja sicherlich genauso viel Spekulationen wie wir in der Presse, was Siemens als nächstes tun wird. Und natürlich erwarte ich keine spezifischen Kommentare hier von Ihnen. Aber können Sie ein bisschen dazu sagen, welche Feuerkraft das Unternehmen hat? Wie flexibel sind Sie im Bereich Übernahmen? Können wir davon ausgehen, dass Siemens auch Übernahmen von 4 oder 5 Milliarden leicht stemmen könnte, ohne größere Abstoßungsvorgänge? Und können wir davon ausgehen, dass es keine Umstände geben wird, unter denen Sie es erwägen würden, dass Sie Ihren Share Buyback herunterfahren oder verkleinern? Danke, Ben. Im Bereich Power und Gas und so Leistung, da es gibt keinen Grund, dass wir den Sektor speziell erwähnen mussten. Es ging im Bereich Übertragung und Fortleitung. Die Erholung schreitet hier voran. Und es gibt natürlich positive Punkte, es gibt aber auch einige Punkte, wo wir etwas verbessern müssen. Im Bereich Power und Gas, das ist eine Mischung. Wir erwarten hier einen Auftragseingang und Topline, dass die immer noch schwach sind. 15 Auftragseingang. Das europäische Dienstleistungsgeschäft verbessert sich wahrscheinlich nicht so schnell. Und es wird beeinträchtigt durch zum Beispiel die deutsche Energiepolitik. Die Wind- und Solarenergie eher subventioniert, anstatt effiziente Gaslösungen zu unterstützen. Es gibt also hier durchaus gewisse Effekte im Umsatzbereich, die hier den Gewinn schmälern. Die größte Auswirkung auf unsere Guidance nach 15 ist, dass wir sehr stark investieren werden in unsere technische Leistung bei den Gasturbinen und überall. Wir sind der Überzeugung, dass am Ende Innovation und Effizienz vonnöten sind und hier wird investiert werden. Die Profitabilität wird dadurch eine Weile, Entschuldigung, also selbst mit diesen Effekten sollten Sie doch in der Lage sein, im oberen Bereich des Korridors zu bleiben. Stimmt das? Schauen Sie, wenn wir sagen 11 bis 15, das ist das, was wir erwarten. Es gibt natürlich vielleicht irgendwelche Volatilitäten. Langfristig ist es aber ein gutes Geschäft. Man muss einfach ein bisschen mehr investieren, um führend zu bleiben, auch im Bereich Effizienz und so weiter. Sie haben vielleicht gehört, dass unsere Wettbewerber stark sind. Einige sind auf Niveaus, sie gehen jetzt in den kommerziellen Bereich hinein. Es passiert da viel, man muss ein bisschen schauen, dass man vernünftig investiert, um oben zu bleiben. Drittens, schauen wir uns die Struktur der neuen Geschäfte gegenüber Services an, zum Beispiel 15. Dann gibt es möglicherweise eine negative Verschiebung in Richtung Turnkey-Projekte. Und wenn man das alles berücksichtigt, wollen wir einfach die Märkte warnen, dass es für eine begrenzte Zeit möglicherweise negative Effekte bei der Marge gibt. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ja. Und jetzt im Bereich der Übernahmen, M&A-Spekulationen, ich weiß nicht, ob ich da alles weiß, was geredet wird. Aber kommen wir zu den Fakten. Egal, was wir tun, wir werden unseren Aktienrückkauf durchführen wie geplant. Das hat nichts zu tun damit. Und zweitens, wie Sie ganz richtig gesagt haben, Sie hatten von einem Bereich gesprochen, ja, also unsere Leistungsfähigkeit, unsere Feuerkraft ist groß genug. Der wichtigste Aspekt ist aber noch ein anderer. Unsere Vision 2020, da geht es darum, das Unternehmen schlank und effizient zu machen. Es geht darum, näher an die Märkte zu gehen und aufzuräumen, auch im Bereich auf Unternehmen, die nicht so gut laufen. Und unser Fokus ist also ganz klar auf operative Verbesserung gerichtet und auch das Selbstheilungspotenzial zu aktivieren, das wir haben. Das ist unser Fokus. Wenn wir das richtige Ziel haben, zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn sich ein Ziel anbietet, wir haben ja schon gezeigt, dass wir dann in der Lage sind, jederzeit zu handeln. Das ist also die Geschichte. Wir sind also hier sehr entspannt, was diese Debatten angeht. Wir hören uns das an, wir schauen uns die möglichen Ziele an, wenn es welche gibt. Wir fokussieren uns auf operative Verbesserungen und wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann haben wir die Mittel auch zuzuschlagen. So sehen wir das. Aber ganz klar, unser Fokus ist im Moment auf das operative Geschäft gerichtet. Und wenn wir da führend sind, dann können wir natürlich möglicherweise auch Akquisitionen durchführen, wenn sie sinnvoll sind. Vielen Dank dafür. Unsere nächste Frage kommt von Mark Truman von der Bank of America. Guten Morgen, Joe. Die erste Frage, das geht dabei um Power Transmission. Was die Leistung angeht, können Sie sagen, welche Initiativen es gibt, um zum Beispiel mit Kosten. Es ist klar, es gibt gewisse Vorlaufzeiten bei dem Geschäft. Man muss diese Zeiten halt überstehen. Aber wenn Sie uns vielleicht etwas über die Fortschritte im Bereich Power Transmission geben können, welche Sachen da laufen, was verbessert wird. Und vielleicht bei dem kurzzyklischen Geschäft noch eine Frage. Können Sie uns etwas über die Regionen erzählen? China läuft anscheinend in der Industrie gut, aber das kurzzyklische Geschäft zeigt das einen überall den ähnlichen Trend oder gibt es unterschiedliche regionale oder vielleicht auch produktbasierte Trends? Hallo Marc. Wenn Sie sich den Bereich Transmission angucken, Übertragung, da gibt es hauptsächlich drei Bereiche. Das erste Transformatoren, da haben wir unsere Herausforderung gehabt, wie andere, die Überkapazitäten hatten, um Fortschritte dort zu machen, um wieder zurück ins Schwarze zu kommen, geht die Restrukturierung weiter und unsere Gewinnverbesserung nach 2015. Der Hochspannungsbereich, hier ist noch einiges nötig. Das Wichtigste ist unser Lösungsgeschäft und wir sind da nicht allein. Das heißt, wir müssen uns stärker konzentrieren auf das Lösungsgeschäft. Das ist das schwierigste Thema, denn wir sehen, dass es Zeit brauchen wird, bis das aus diesem Rückstand sich erholen wird oder aufholen wird. Das heißt, es wird noch einige Quartale brauchen, in denen wir diese Herausforderung sehen werden. 2015 könnte sich das verbessern. Aber ich denke, das kann man zum Bereich der Übertragung sagen, zu Transmission. Wir haben das Team dort ausgetauscht. Wir haben einen sehr klaren Plan, wie wir vorgehen wollen. Und wir werden jetzt weiter damit machen, die Situation zu verbessern. Beim kurzzyklischen Geschäft, was die Geografie angeht, können wir vielleicht später darauf, oder kann ich vielleicht an Ralf Thomas übergeben, wegen der Region. Marc, das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen für uns auch. Daher analysieren wir diese Situation sehr genau und wir sehen, dass das zweite Quartal sehr starke Auswirkungen hatte, besonders in China beim Restocking. Aber in IA sieht diese Situation ganz gut aus. Wir sehen moderate Wachstumsraten und das ist besonders wichtig für uns, denn darunter liegend sehen wir auch unser Produktgeschäft, das sich auswirkt, das stärker wächst mit starken Wachstumsraten. Und das ist das, was wir besonders in China feststellen, zum Beispiel im Bereich Automatisierungssysteme, wo wir klar zweistellige Wachstumsraten hatten. Wir sehen auch kleine Wachstumspunkte, zum Beispiel im Bereich Motion Control in den USA, klar zweistellige Wachstumsquoten. In Deutschland aber ist die Entwicklung ein bisschen langsam momentan. Das heißt, wir haben eine sehr volatile Entwicklung von Quartal zu Quartal. Das heißt, es wäre verfrüht, hieraus einen Trend lesen zu wollen. Insgesamt ist aber China und besonders die Autoindustrie, Maschinenbau, immer noch auf einem moderaten Wachstum, einstelliges Wachstum. Also so stehen wir heute da. Vielen Dank, Ralf. Nächste Frage.
Die nächste Frage kommt von Martin Willicki von der Deutschen Bank, bitte. Guten Morgen, Martin, Deutsche Bank. Ich habe eine Reihe von Fragen, die nochmal die Stromübertragung betreffen. Sie haben gesagt, es dauert eine Weile, all diese Probleme zu regeln. Aber vielleicht können Sie uns darüber aufklären, was Sie mit einiger Zeit brauchen und ob Sie unter technischen Aspekten wissen, wie Sie diese Projekte zu implementieren haben oder ob die Dinge da technologisch außer Kontrolle sind. Gibt es da noch Unsicherheiten? Zweites Thema, Sie haben ja den Borwin 3-Vertrag unterschrieben während des Quartals. Sie haben in der Presseerklärung erklärt, dass die Konditionen deutlich günstiger sind als bei größeren Großaufträgen der Vergangenheit. Könnten Sie uns sagen, wie dieser Vertrag sich strukturell unterscheidet, dahingehend, dass gewisse Risiken abgedämpft werden? Vielen Dank. Also nochmal zum Bereich Stromübertragung. Schauen Sie, wir haben eine Reihe von Verbesserungsplänen implementiert und einige dieser Pläne sind anfangs gescheitert, weil die meisten der Verbesserungszusagen nicht in unserer Hand lagen, sondern wir davon Zulieferern und anderen Interessenpartnern abhängig waren. Das ist der Hauptgrund dafür, warum wir zunächst einmal nicht so schnell alle Probleme regeln konnten, wie ursprünglich geplant, um Lösungen herbeizuführen, die nun seit einem Jahr schon oder seit einem Vierteljahr laufen. Und deswegen sind wir etwas vorsichtig geworden bei diesen Projektvorschlägen, weil nicht Projektfortschritt, weil nicht alles in unserer eigenen Hand liegt. Wir haben in Kanada erlebt, wo wir von allen, fast allen in dem Bereich, im Bereich der Erdbewegung und so weiter, abhängig waren. Und jetzt sehen wir an ähnliche Entwicklung in einem Projekt in Großbritannien. Vor diesem Hintergrund haben wir uns also angeschaut, wie die Aufträge aussehen in der Abarbeitungsliste und haben festgestellt, dass wir etwas Zeit brauchen, um, solange wir nicht die verbindlichen Zusagen von unseren Partnern haben. Deswegen sind wir etwas vorsichtig geworden. Aber noch einmal, wir haben gute Fortschritte erzielt bei den Transformatoren, sehr anständige Fortschritte im Hochspannungsbereich und wir sind dabei auch da, die Kosten und Belastungen zu senken. Sie sehen dabei, dass im Vergleich zum Vorjahr sich die Ergebnislage verbessert hat, nur damit wir die Dinge klarstellen. Also wir haben verstanden, welche Verästelungen es bei diesen Problemen gibt und worum wir uns kümmern müssen. Und wir müssen nun darauf drängen, dass unsere Partner ihre Arbeit tun. Und weil wir da in einigen Punkten von denen abhängig sind, sind wir eben vorsichtiger geworden und verlassen uns in vielen Bereichen jetzt wieder lieber auf uns selbst. Und damit haben wir neue Entscheidungsstrategien entwickelt, die wir zugrunde legen, dass wir nur noch Aufträge übernehmen, in denen wir möglichst viel selber kontrollieren können. Und das bringt mich zum Baubin-3-Vertrag. Der große Unterschied ist diesmal, dass wir hier ein neues Verfahren angewendet haben bei der Auftragsannahme und bei der Annahme eben komplexer Großaufträge und der entsprechenden Genehmigung. Vielleicht kann Ralf uns eine Vorstellung davon vermitteln, was hier materiell anders ist bei Baubin 3 im Unterschied zu den vorherigen Großprojekten in diesem Bereich. Zunächst einmal haben wir uns den gesamten Implementierungsprozess sehr genau angeguckt. Wir haben vor allen Dingen uns angeschaut, welche Bereiche der Wertschöpfungskette wirklich unter unserer Kontrolle liegen. Wir haben Partner gefunden, die volle Verantwortung für ihren Bereich übernehmen. Verantwortung heißt in dem Fall, dass die Bereiche, die nicht direkt mit der Elektrifizierungskette zusammenhängen, die unter unserer Kontrolle ist. Wir haben wirklich unsere Lektion gelernt aus den anderen Projekten und sind dazu gekommen, ganz bestimmte No-Gos zu definieren. Wir haben das in vollem Umfang implementiert. Die wichtigste Lehre aber war, dass wir uns auf Leute stützen müssen, die die Erfahrung haben, mit diesem Problem auch umzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das Kernplanungsteam für dieses Projekt, das sind rund 30 Leute, sind über 25 dabei mit substanzieller Erfahrung aus den anderen 4 Projekten. Und wir nutzen nun in vollem Umfang die Lernkurve dieser Teammitglieder, die eben die Probleme in den anderen Projekten aus erster Hand erfahren haben. Also wir haben wirklich dort an Boden gewonnen und wir werden weiter an Boden gewinnen, indem wir den Wissenstransfer von einem Projekt zum anderen gewährleisten. Und wir haben uns auch die Freiheit genommen, gewisse Teile oder gesamte Projekte, von denen wir das Gefühl hatten, die können wir nicht völlig kontrollieren, eben nicht ins Portfolio zu nehmen. Wir haben also unsere Lektionen gelernt und wir haben natürlich eine bessere Preisstruktur pro Megawatt und damit haben wir eine neue Kalkulationsbasis und Sie sehen, dass wir damit bei gleichen Kosten bessere Preise erzielen. Und zweitens ist es wichtig, dass die ganze Stahlkonstruktion, die Plattform nicht mehr in unserer Verantwortung liegt. Da ist jemand anders für verantwortlich, eben auch finanziell. Damit haben wir Risiken massiv reduziert und aus unserem Haus entfernt und bessere Preise erzielt. Und noch einmal, wir haben sehr viel Erfahrung in unserem Projektteam und das ist ein sehr bedeutender Erfolg. Würden Sie sagen, dass Ihre Kunden und Zulieferer jetzt die Veränderungen akzeptieren? Ihr größter Wettbewerber versucht ja auch etwas Ähnliches dort zu leisten, indem auch das Risikoprofil verändert wird. sehen Sie da eine breite Akzeptanz auf Seiten der Zulieferer und Kunden, die Ihnen da folgen können? Oder soll es weiter vorangehen? Ich kann jetzt keine Kommentare zu unseren Mitbewerbern abgeben. Wir haben auf jeden Fall deutlich dafür gesorgt, dass wir aus den Lehren der Vergangenheit Gewinn ziehen, denn wir haben diese Lehren sehr teuer bezahlt. Und wenn das nicht möglich ist, weil der Business Case nicht funktioniert oder der Kunde nicht zufrieden ist, dann würden wir den entsprechenden Auftrag nicht annehmen. Ich denke, die ganze Branche hat viel gelernt aus den Übungen der Vergangenheit. Die Frage ist, ob man das so teuer hätte bezahlen müssen, aber so war es nun mal. Noch einmal, bei dem Bowen 3 wissen wir sicher, dass dieses ein erfolgreiches Projekt wird, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die Profitabilität.
Nächste Frage bitte. Unsere nächste Frage kommt von Simon Tonessen von Credit Suisse. Ja, danke schön, guten Morgen. Meine erste Frage bezieht sich auf den Gesundheitsbereich, Healthcare und den Auftragseingang, insbesondere außerhalb von China. Sie hatten, glaube ich, zweistelliges Wachstum in China, in Shanghai durch einen Vertrag dort. Wie sieht das mit den Vereinigten Staaten und Europa aus? Die Wettbewerber stehen vor einem sehr gemischten Bild in den Vereinigten Staaten und sehr viel negativer als am Anfang des Jahres. Das ist also meine Frage Nummer eins. Zweite Frage. Es bezieht sich auf Russland, welche Auswirkungen es hier geben könnte, auch in 2015 rein aufgrund der Spannungen dort. Vielleicht könnten Sie ein bisschen was dazu sagen. Und meine letzte Frage bezüglich der Vereinigten Staaten. Sie haben den Bereich Motion Control gesprochen, dass es da besser eine Erholung gibt. Aber vielleicht können Sie uns einen Ausblick geben, was wir 2015 erwarten können. Ist das ein klar besserer Trend auf der Produktionsseite in den USA? Vielen Dank. Vielen Dank, Simon. Also der Bereich Healthcare. Wir berücksichtigen hier auch die aktuellen Auswirkungen und das, was wir im Wettbewerbsumfeld sehen. Die Zahlen sind veröffentlicht. Und wir sind eigentlich mit dem recht zufrieden dort. In China war es besonders ein starkes Geschäft im Hinblick auf die Auftragseingänge. Aber China bietet immer noch sehr viel Wachstumspotenzial. Es wird von starkem zweistelligem Wachstum wahrscheinlich eine Verlangsamung geben in Richtung vielleicht hohem einstelligem Wachstum oder geringerem zweistelligen. Die chinesische Regierung und auch unsere Kunden dort im Land bestellen auch aufgrund unserer Lokalisierungsansätze dort, auch in der Herstellung. Und wir versuchen, diese Strategie weiterzutreiben und wir denken, dass wir hier Siemens Healthcare China zu auch eben einem Local Content Anbieter zu machen. Das ist sehr wichtig für uns. Wir freuen uns also auf die weiteren Chancen, die wir dort haben. Sie sagten, das Bild ist gemischt, das stimmt. Es hat sehr viel damit zu tun, wie die Sektoren oder der Sektor läuft. Es gibt aber auch sehr viele Chancen. Und das ist in den beiden Bereichen so. Wir haben bei kleineren Geschäften, da bringen wir neue Produkte heraus. Und das drückt einigen Druck auf die Marge aus, aber die installierte Basis wird uns natürlich mittel- und langfristig helfen. Unsere Leistung liegt auf Plan. Die neuen Plattformen sind 2016 soweit und wir arbeiten auf diesen Meilenstein hin und wir gehen davon aus, dass das auch die Leistung von Diagnostics verbessern wird. Europa, die Entwicklung ist ein bisschen flach, aber es hat keine Neuinvestitionen gegeben, schon seit längerer Zeit. Und wir warten hier auf ein positives Erneuerungsgeschäft 2015. Der Bereich Healthcare erfordert sicher auch einige neue Verbesserungen im operativen Bereich. Darum fokussieren wir uns hier sehr stark. Wir glauben, wir sind hier sehr gut. Und wir verkaufen ja das Mikrobiologie-Geschäft und schauen weiter, wie wir uns stärken können und Healthcare auch fokussieren können, stärker fokussieren als früher. In Russland. Das Geschäft in Russland ist etwa 2 Milliarden pro Jahr hoch, hauptsächlich im Bereich Energie und Mobilität. Und das kann man sich ja vorstellen. Die Frage wird sein, wie sich das entwickelt. Wir sind natürlich etwas besorgt aufgrund der Entwicklung, die natürlich schlimm ist. Und wir werden sehen, was passiert. Es gibt hier wahrscheinlich mehr persönliche Bestürzung als geschäftliche Sorgen. Wir hoffen, dass die Entwicklung sich insgesamt wieder verbessern wird und die Situation nicht weiter eskaliert. Was den Bereich Motion Control angeht, die Entwicklung war sehr positiv und wurde getragen durch Wachstum außerhalb Deutschlands. Und die Verkaufszahlen in Deutschland, wenn die vom VDMA veröffentlicht werden, es würde mich nicht überraschen, wenn die sehr starkes Wachstum beim Export zeigen und einige Stagnation oder sogar einen Rückgang innerhalb von Deutschland. Das ist, wie gesagt, das Bild, das wir eben, dem wir uns stellen müssen. Das Exportgeschäft ist stark, aber unsere Werkzeugmaschinen, das ist gering in Deutschland. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Tendenz, sehr viele Autohersteller bauen Kapazitäten in USA und Mexiko auf. Aber es hat auch sehr viel Investitionswachstum gegeben. Das heißt, ich würde jetzt kurzfristig die Hoffnung nicht zu hoch ansiedeln für 2015. Wir sind hier gemäßigt und vorsichtig, sowohl im Bereich Industrial Automation und Motion Control. Es könnten aber auch einige stärkere positive Effekte noch eintreten. Dankeschön.
Die nächste Frage kommt von Oliver Esnu von Exan. Vielen Dank, guten Morgen. Meine erste Frage betrifft Ihren Kommentar dazu, dass einige Projekte nun zentral gesteuert werden. Gibt es da ein bedeutendes Risikoprofil, über das Sie etwas sagen sollten? Und außerdem haben Sie erwähnt, dass es eine neue Struktur gibt in Energy. Sie haben erwähnt, dass es dort einige Altfälle gibt, Olkiluoto, Nordsee und andere. Ich wollte einfach nur sicherstellen, dass dieses andere eine Zusammenfassung von dem ist, was wir bereits kennen, Großbritannien, Kanada und so weiter, oder ob es unter sonstige noch andere Altfälle gibt oder neue Risikofälle, von denen wir Kenntnis haben sollten und von denen wir noch nicht gehört haben. Und der Staub hat sich ja noch nicht gelegt über die ganze Aufregung zum Thema Alstom. Vielleicht könnten Sie noch einmal darauf zurückkommen, welche Folgen das für Siemens haben wird im Bereich der Wettbewerbslandschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Olivier. Schauen Sie, bei den Metallbereich, da gibt es keine größeren, da gibt es keine Sorgen, über die wir sprechen sollten. Es gibt einfach die Beispiele, die Sie alle kennen, Siemens, Atos, SAS, Thiel. Wir reden hier von 2, 3 laufenden Projekten, die zum Abschluss gebracht werden. Und bevor wir alle Dokumente überreichen und das Projekt komplett übergeben, zentralisieren wir den Prozess normalerweise. Und das ist einfach als nochmal übliche Geschäft, kein Grund zur Sorge. Zweitens, die Altfälle, die Sie erwähnt haben, auch da können Sie versichert sein, dass es nur um die Fälle geht, die Sie bereits kennen, Olkiluoto, Nordsee und die Themen in Kanada und Großbritannien, wo es um die Hochspannungsprojekte mit schlüsselfertiger Übergabe geht. Entschuldigung, drittens, Alstom. Schauen Sie, es gab eine Reihe, es wurde viel darüber geschrieben und gesagt, es gab zahlreiche Interviews, die Tür ist immer offen, wenn jemand in Probleme nun kommt, dann sind wir immer noch bereit zu helfen und die Tür ist offen. Also damit kommen wir zur nächsten Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Redburn. Ja, guten Morgen. Ich habe drei Fragen, wenn ich darf. Erst Power Transmission und Power Generation. Können Sie uns ein bisschen mehr sagen, damit wir verstehen, wie groß das Risikoprofil ist in Nordsee und so weiter. Drittens, die Energiemarge. Sie sprechen über die Power Generation Herausforderungen im nächsten Jahr, aber vielleicht können PG und Wind besser sein. Die Frage ist 2015, Underlying Energy Profit, könnte der fallen? Und schließlich, können Sie quantifizieren, wo die Marge hier ist? Wie viel Aufholarbeit ist hier bereits geleistet und welche weiteren Schritte sind noch möglich oder nötig? Dankeschön, Dave. Das Risikoprofil bei diesen sogenannten Altprojekten. Wir haben Grund anzunehmen, dass, oder wenn wir Grund hätten zu denken, dass es ein weiteres Risiko gibt, dann hätten wir das auch in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt als Risiko. Die Geschichte sagt uns aber auch, dass es immer gewisse Risiken gibt, aber Olkiluoto zum Beispiel, das sind wir eigentlich nicht mehr, die den Prozess aufhalten. Aber natürlich, wenn wir keinen Dampf haben, können wir die Turbinen nicht betreiben. Und das sind eben die Themen, die da stehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier irgendwelche weltbewegenden schlechten Nachrichten gibt, ist sehr gering. Dasselbe in der Nordsee. Wir haben sie geliefert. Sie sind in der Mitte der Inbetriebssetzung. 80% der Gesamtarbeit ist gemacht. Nur das gibt uns eine gewisse Sicherheit bezüglich der Frage, was noch passieren könnte. Ich habe ja keine zu großen Sorgen. Wie gesagt, die Geschichte sagt uns, dass man einfach, dass es noch nicht vorbei ist, bis wir ganz fertig sind. Aber ich glaube, ich kann Sie da ein bisschen beruhigen gegenüber den Sorgen, was vielleicht passieren kann. Bezüglich Windenergie. Wir müssen ja ganz klar verbessern, oder sagen wir positiv, wir waren sehr erfolgreich dabei, unseren Offshore-Marktanteil zu erhöhen. Wir haben das Geschäft sehr stark wachsen lassen in den letzten Jahren und wir sehen, dass der Wandel von sozusagen manufakturähnlicher Fertigung in Massenproduktion eine Weile dauert. Aber wir müssen natürlich ganz klar die Kosten pro Megawatt runterbringen. Das ist eine Übung, die eine Auswirkung haben wird. Wir sind hier erfolgreich und wir sind in Offshore auch um Gigawatt Marktführer und auch im Rahmen, also auch nach Marge gemessen und wir wollen diesen Vorsprung behalten. Jetzt bei der Underlying Energy Profit, das ist eine gute Frage, die Sie da gestellt haben und ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass wir erstmal auf das letzte Quartal 2014 verweisen. Wenn wir die Prognose 2015 geben, dann gebe ich Ihnen gern mehr Details, was die Prognose für 2015 ist. Das wäre jetzt viel zu früh, denn es gibt noch sehr viele Möglichkeiten und auch noch einige Risiken, die erst zu quantifizieren wären. Ich würde das also erst ein bisschen zurückstellen und einfach dafür sorgen, dass unsere aktuelle Prognose erfüllt wird und dann sehen wir weiter. Ich bin aber sehr positiv, sehr optimistisch. Ich denke, dass die Prozesse, das Team, wir haben die richtigen Meilensteine gesetzt und wir haben ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, zwischen Druck und System. Das ist also wahrscheinlich auch eine wichtige Sache. Wir arbeiten auf eine zweistellige Marge hin, wir sind nah daran. Eine starke Verbesserung gegenüber der Vergangenheit. Und wir sind wahrscheinlich, wir haben es etwa halb erreicht. Es gibt immer noch Potenzial. Und ich bin sehr beeindruckt, wie das Team neue Kanäle aufgebaut hat. Wir wissen, dass wir stärker als der Markt wachsen im Moment, wenn auch auf geringerem Niveau, aber das ist eine gute Entwicklung und ich bin darüber glücklich.
Nun kommen wir langsam zum Ende der Analystenfragerunde. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Unsere nächste Frage kommt von der Société Générale von Gaël Debray. Guten Morgen. Meine erste Frage betrifft noch einmal den Bereich Stromübertragung. Wie es scheint, haben Sie im Juli einen wichtigen Meilenstein gesetzt mit den neuen Plattformen. Damit sind aus den 4 Altfällen schon mal Verbesserungen erzielt. Nun geht es auch um das Timing der Fertigstellung. Wie sieht da die Situation aus im Vergleich zur Situation vor 3 Monaten und wie sieht der durchschnittliche Rückstand, zeitliche Rückstand aus und wann rechnen Sie mit dem Abschluss des Projekts? Zweitens, Bereich Healthcare. Die Marge im Geschäft mit bildgebenden Verfahren scheint gesunken zu sein. Vielleicht sogar um 400 Basispunkte. Wie viel davon wurde durch Währungseffekte getrieben? Oder ist dieser Rückgang in den Margen auch auf ein wettbewerbsintensiveres Umfeld und einen Preiskampf zurückzuführen? Aber geil. Ich glaube, im Bereich Stromübertragung, also ich habe sehr viel Sympathie für Ihre Annahme, dass wir dort Fortschritte erzielt haben und das Restrisiko ziemlich gering ist, verglichen mit dem Zustand der Vergangenheit. Die Plattformen wurden nun ausgeliefert. Sie wurden angepasst an ihren Einsatzort und das war ja das größte Einzelproblem, dass die größten Belastungen hervorgerufen hat in Höhe von 120 Millionen Euro, denn wir waren ja wetterabhängig und da wir sie nicht ausliefern konnten, wie gewünscht, sind enorme Kosten aufgelaufen und das Problem ist vom Tisch. Borwin 2 ist zu 87% fertig, Helwin 78%, Helwin 1 und 2 sind zu 71% fertiggestellt. Sie sehen also, dass das Risikoprofil weil deutlich geringer ist bei der Inbetriebnahme als das Risikoprofil während der Transportphase und der Lieferphase. Auch da sind wir recht optimistisch im Hinblick auf das, was noch zu erwarten ist. Es liegt jetzt mehr in unseren Händen als vor der Auslieferung. Was die Thema betrifft Installation und Inbetriebnahme. Nun, wir sind ja im ersten Halbjahr 2015 alles geregelt zu haben. Healthcare und dort der Bereich bildgebende Systeme. Die Margen, die wir dort veröffentlicht haben, nicht nur im dritten Quartal, sondern überhaupt, sind führend in unserer Branche und wir haben nicht die Absicht, diese Margen 2015 aufzugeben oder da locker zu lassen. Also es gibt keinen Grund, dort allzu besorgt über strukturelle Veränderungen zu sein. Das ist weder im Bereich der Preisgestaltung noch der Kosten. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben dort viele Innovationen eingeführt und wir gehen davon aus, dass wir im Durchschnitt 110 Basispunkte im Bereich bildgebender Verfahren ausweisen und ungefähr doppelt so viel in der Division. Also das ist der wichtigste Einflussfaktor. Und das wird sich noch einmal verändern, wenn die Stärke des Euro sich nochmal verändert. Also die Währungseffekte sind dort besonders hoch. Vielen Dank. Damit gebe ich zurück an den Operator.
Dankeschön und auf Wiedersehen. Danke, meine Damen und Herren. Damit ist die heutige Analysten-Fragerunde beendet. Wir beginnen jetzt mit der Fragerunde für die Journalisten. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrem Telefon. Nochmals, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1. Wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte auf Englisch. Wenn Sie sich in die deutsche Konferenz eingewählt haben, sprechen Sie bitte Deutsch.
Ich nehme erstmal die Maus. Vielen Dank. Wir kommen nun zu der Fragerunde mit Journalisten und ich bitte um die erste Frage.
Vielen Dank, Herr Heimbach. Unsere erste Frage kommt von Angela Mayer vom Manager Magazin. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Käser. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, Sie haben ja den Verkauf der Mikrobiologie angekündigt. Welcher Buchgewinn ist denn da zu erwarten? Und die zweite Frage wäre zum Thema Hörgeräte. Da hatten Sie ja im Mai angekündigt, dass die Hörgeräte an die Börse gehen sollen. Wie sind denn da die Fortschritte? Wann ist da was zu erwarten? Können Sie inzwischen schon sagen, ob da ein IPO oder doch ein Spin-off geplant ist? Danke.
Ja. Guten Morgen, Frau Mayer. Guten Morgen alle zusammen. Und den Verkauf der Mikrobiologie, da wird nicht sehr viel Gewinn kommen, zumindest nicht materiell, sodass das auch irgendwas nach vorne beeinflussen würde. Das war mir eine Bereinigung des Spektrums in der Diagnostik, damit wir uns auf die Dinge konzentrieren, die auch die neuen Plattformen optimal ergänzen. Bei den Hörgeräten sind wir voll auf Kurs und voll auf Plan. Die komplette Verselbstständigung ist abgeschlossen. Wenn Sie wollen, also die Firma ist ganzheitlich ausgeprägt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen die Investmentbanken dazu mandatieren. Da wird es diese typischen Beauty-Contests, wie man so schon sagt, geben, wo sich dann die Häuser bewerben und dann auch zwei, drei Banken auswählen und dann den Prozess in etwa so gestalten, wie Sie das auch bei Osram kennen. Ob das jetzt ein IPO wird oder ein Spin-off, das ist noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall werden wir den Prozess so gestalten, dass wir da nicht von irgendwelchen Marktbedingungen kurzfristig abhängig sind, sondern dass wir das Heft des Handels hier auch in der Hand behalten.
Nächste Frage, bitte.
Wir kommen nun zu einer Frage von Gerhard Heckmann. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich hätte auch mehrere Fragen. Herr Käser, für das Q3 legen Sie jetzt einen Gewinn nach Steuern mit plus 27% vor. Für das Gesamtjahr heißt es mindestens 15%. Meine Frage ist, wie stark ist der Puffer nach oben oder unten bei dieser Gewinnprognose für das Gesamtjahr? Also diese mindestens 15%, wie stark können Sie die halten vor dem Hintergrund auch der makroökonomischen Entwicklung und der besonderen Entwicklung in Russland und heute auch in Argentinien? Das wäre auch die zweite Frage. Sie hatten vorhin bei den Analysten gesagt, dass Russland relativ wenig Auswirkungen haben wird auf das laufende Jahr und auf Ihr Geschäft. Können Sie das nochmal etwas präzisieren? Und auch zu Argentinien, welche Folgen erwarten Sie aus der Staatspleite?
Guten Morgen, Herr Heckmann. Also, ich meine, dass man mit dem Q3 wirklich zufrieden sein kann, auch wenn nicht alles perfekt gelaufen ist, zeigt ja eigentlich auch diese 27% Gewinnsprung. Typischerweise hat man immer bei Unternehmen, die sich in angeblicher Transformation, was ja oft eine schöne Umschreibung von anderen Dingen ist, ja, eher Verlustszenarien. Wir steigern unseren Gewinn nebenbei auch noch. Also da kann man, glaube ich, auch stolz sein auf das Team. Auch wenn, wie gesagt, das eine oder andere nicht so gelungen ist. Oder noch hätte besser sein können. Ich meine, der Puffer nach oben, der ist ja durch dieses größer 15 ja schon im Grunde beschrieben. Aber ich glaube, man sollte jetzt auch nicht über Bord gehen mit dem guten Fortschritt, den wir in Q3 gemacht haben. Die Firma hat ihre Herausforderungen, gerade in der operativen Nachbearbeitung von Projektaufträgen. Und das ändert sich nicht von einem Tag oder einem Quartal oder einem Jahr auf das andere. Deshalb werden wir hart weiterarbeiten, um das, die Firma auch nachhaltig zu verbessern in ihrer operativen Art zu arbeiten. Und ich hatte ja eingangs die Guidance für 14 bestätigt. Und dabei würde ich es auch gerne belassen wollen. Man soll da jetzt nicht gleich euphorisch werden. Wir haben viel Arbeit und Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben ja auch viel darüber geschrieben, dass wir sehr viel angepackt haben in diesem Jahr. Richtig viel. Einiges, was wir auch selbst wollten, anderes, weil es halt in unseren Weg gekommen ist. Und wir arbeiten einfach hart und konzentriert weiter. Argentinien, das ist natürlich unangenehm. Sie werden auch gesehen haben, dass wir dort mit einem Kraftwerk unterwegs sind. Da muss man gucken, wie das ist. Das wird nicht materiell sein, aber natürlich ist es wenig erfreulich, dass diese Instabilitäten die wirtschaftliche Entwicklung des Landes immer wieder behindern. Russland, sagte ich eingangs, und Herr Thomas wird gleich auf das Thema Argentinien nochmal präziser zurückkommen. Bei Russland, sagte ich eingangs, das hat wenig Auswirkungen auf das Geschäft 2014. Und das ist auch so. Ich meine, man wird jetzt abwarten müssen, wie sich die Dinge da nach vorne entwickeln. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, da gibt es jetzt andere Herausforderungen und politische Aufgaben als unser Geschäft dort. Wir liefern das, was wir können. Und wenn es weltweite oder auch von der EU heraus auf erlegte Sanktionen oder wirtschaftliche Entwicklungen gibt, dann, das habe ich immer deutlich gemacht, im Übrigen auch dem russischen Präsidenten gegenüber, da gab es nicht nur Lob für die Olympiade, sondern auch Klarstellungen dahingehend, wird Siemens der Erste sein, der sich auch daran hält. Und das Primat der Politik stand in Frage. Und so werden wir es weiterhin halten. Und was die Ressourcenallokation dahin angeht, muss man die Dinge entwickeln, wie sie kommen.
Karl, vielleicht ja, nochmal zu Argentinien. Bezüglich Argentinien halten wir uns natürlich ständig über die aktuellen Entwicklungen informiert. Und wir haben bereits vor den Ereignissen, die heute berichtet wurden, uns ein Bild gemacht, das uns zu der Schlussfolgerung gebracht hat, dass wir keine allzu großen Erwartungen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gesetzt haben. Wir waren also vorbereitet darauf, um Ihnen ein Gefühl zu geben, wie groß unser Geschäft in Argentinien ist. Im Geschäftsjahr 2013 lag der Umsatz im mittleren dreistelligen Millionenbereich und nur ein Bruchteil war mit staatlichen und parastatal Einheiten kontrahiert, sodass wir auch auf der Forderungsseite hier aus Konzernsicht keine signifikanten Einflüsse erwarten.
Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Jens Hack von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte drei kleine Fragen. Das eine ist, Sie hatten sich nicht dazu geäußert über die Mitarbeiterentwicklung weiterhin in Hinsicht der Auflösung der Sektoren. Haben Sie da schon ein bisschen was Konkreteres, wie viele Stellen da eventuell wegfallen würden? Dann hätte ich noch ein paar Portfolio-Fragen. Sie hatten angekündigt, eventuell sich im Nordamerika im Öl- und Gasgeschäft zu verstärken. Jetzt gibt es Spekulationen, dass Sie stärker an Dresser-Rand interessiert sein könnten. Was können Sie uns dazu sagen? Und es gibt auch immer wieder Spekulationen, dass Sie die Medizintechnik als Ganzes doch an die Börse bringen könnten, vielleicht sogar noch 2015. Und dann würde mich noch interessieren, Herr Russwurm hat sich heute im Handelsblatt geäußert, dass er sich zeitlich unbefristet zu Siemens bekennt. Freut Sie sowas?
Ja, Herr Hack, das sind drei kleine Fragen, aber da könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang antworten. Ich könnte sagen, nein, nein, ja. Aber ich würde eigentlich beides nicht nicht machen wollen. Also jetzt ernsthaft, fangen wir vielleicht mit Herrn Rüstholm an. Mich überrascht das nicht, dass er das so genauso gesagt und gemeint hat, weil er mir das vorher schon so gesagt hat, als wir darüber gesprochen haben, wie wir unser Management-Team für die Zukunft aufstellen. Insoweit ist es eigentlich genau das, was ich schon wusste und dass ich mich darüber jetzt immer noch freue, trifft auch zu. Der Rüstholm ist ein wichtiger Bestandteil des Management-Teams. Die Vision 2020 geht von einer Verstärkung der Innovationsleistung des Hauses aus. Und Innovation kann man nur ganzheitlich als Chance begreifen im Unternehmen und nicht partikulär auf mehrere Unterabteilungen delegieren. Und deshalb spielt der Rüstholm in dieser Entwicklung nach vorne eine wichtige Rolle als Chef der Siemens Technologie. Das ist halt ein Beispiel, ich würde das gerne am Beispiel lieber erläutern, dass künftig, wenn wir in Deutschland mit der Politik und der Regierung oder Interessensvertretern über Energiewende reden, dann wird eben Siemens dazu etwas sagen. Und dann wird das nicht nur die Erzeugung sein oder Wind oder Solar oder Biomasse oder dass man Gasturbinen braucht, sondern das wird die Gesamtheit der Energie sein, von der Erzeugung über den Transport hin zur Verteilung und wie man das intelligent organisiert, nämlich mit Smart Grid. Und das wird dann der sagen, der bei Siemens in Summe für Technik zuständig ist. Und ich hatte übrigens fast genau vor einem Jahr gesagt, bei Siemens muss Siemens wieder über allen stehen. Und ich hoffe, Sie merken zunehmend, dass das nicht nur irgendwie was war, das gerade gut klingt, sondern dass das ernst gemeint war und tagtäglich seine Umsetzung bekommt. Also zu Tressa Renn, das ist die zweite Frage, da wird die Antwort etwas kürzer. Also ich habe das ausführlich auch gelesen. Tressa Renn ist eine von einigen Firmen, die in das Konzept Öl und Gas passt, aber eben auch nur eine von vielen. Und ich sagte auch vorhin schon bei den Analysten, dass wir im Augenblick den Fokus auf operative Verbesserung haben. Es ist gut gelungen im Q3. Und das muss sich nach vorne stabilisieren und ansonsten sind wir jederzeit handlungsfähig. Das haben wir, glaube ich, ja auch in den letzten Wochen und Monaten gezeigt. Und zwar in beide Richtungen. Mitarbeiterentwicklung, da wird es auch nichts Neues geben. Wir haben immer deutlich gemacht, die Vision 2020 ist ein Unternehmenskonzept, das sich auf Wachstum, Innovation, Mitarbeiter, Kunden, Erfolgsbeteiligung, Internationalisierung des Geschäfts und insbesondere aber auch auf eine Verbesserung des Unternehmens als Ganzes bezieht. Und dazu gehört auch, dass wir die Bürokratie im Unternehmen auch dadurch abbauen, dass wir näher am Markt und näher am Geschäft sind. Mehr gibt es dazu zu sagen. Ich finde übrigens, dass man ohnehin nicht öffentlich darüber spekulieren soll, wie viele Mitarbeiter man da abbaut. Das ist keine Leistung an sich. Das gehört manchmal dazu, das Unternehmen zu verbessern und nach vorne zu bringen. Aber ich möchte öffentlich da nicht spekulieren. Sie sehen ja, wenn man dann an Beispielen erläutert, wie sowas sein könnte, kaum steigt man in ein Flugzeug ein und landet, ist die Welt voller Schlagzeilen. Und auch daraus, glaube ich, kann man lernen.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Käser, Herr Thomas, Herr Heimbach. Ich habe drei Fragen auch insgesamt. Herr Käser, Sie hatten gesagt, mit dem Q3 könnte man wirklich zufrieden sein. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Gewinnsprung ausschließlich durch den Wegfall von den Belastungen im Vorjahr und durch geringere Sonderkostenprojekte verursacht ist. Underlying gibt es eine Seitwärtsbewegung. Wie beurteilen Sie das? Zweite Frage, Arbeitsplatzabbau. Da sind auch Restaurierungskosten mit verbunden. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass da relativ hohe Restaurierungskosten anfallen, weil viele Arbeitsplätze in Deutschland sind. Wie muss ich mir das im nächsten Geschäftsjahr vorstellen? Wird der Gewinn da zurückgehen? Und die dritte Frage zu I&C. Da gibt es einen positiven Sondereffekt in einem Zugprojekt, 27 Millionen Euro. Welches Projekt war das? Und Sie hatten jetzt den Analysten gegenüber die Zugprojekte nicht mehr als potenzielle Belastungsrisiken in der Zukunft genannt. Gibt es da auf breiter Front eine Entspannung? Danke.
Danke, Herr Flemig. Also ich fange mit den Zugprojekten an. Das war alleine dem geschuldet, dass die Kollegen, soweit ich das richtig erinnere, zu Thema Energie sich nochmal erkundigt haben, ob es denn bei diesen Legacy-Projekten in der Energie bliebe. Hätten wir das auf Siemens bezogen, müsste man natürlich auch diese Themen wie eben Eurostar oder potenziell noch sich ergebende Unsicherheiten aus ICX, man weiß auch nie, müsste man die natürlich auch selbstverständlich nennen. Das haben Sie völlig richtig angemerkt. Bei der I&C-Position, das sind 27 Millionen, kann das sein, positiv. Ja. Das stammt eben aus einer mittlerweile verbesserten Risikoeinschätzung. Ich bin mir sicher, dass Herr Thomas dazu noch im Einzelnen das machen kann. Bis dahin gehe ich auf das Thema Ihrer Bewertung ein. Mit der Seitwärtsbewegung, das trifft natürlich zu, die Restrukturierungen waren etwa 400 Millionen, circa im dritten Quartal 2013. Die sind in weiten Teilen nicht mehr gekommen. Wir hatten einige, aber nicht materiell, oder mindestens nicht so materiell, als dass wir sie gesondert ausgewiesen hätten. Das ist alles schön und gut. Nur, ich bitte Sie auch zu berücksichtigen, oder sagen wir so, der Grund, warum ich und warum wir zufrieden waren, resultiert einfach daraus, dass wir erstens trotz noch vieler Dinge, die uns nicht gelungen sind, die Anzahl der Projektbelastungen eigentlich deutlich senken konnten. Viel weniger, als wir das gerne wollten, aber immerhin hatten wir eine Jahresrunrate von etwa 1,3 Milliarden im letzten Jahr, summa summarum, und das könnte heuer etwa auf 600 bis 700 zurückgehen. Also das ist immer noch viel zu viel, aber immerhin eine deutliche Verbesserung, die kommt ja nicht alleine. Zweitens ist es so, dass wir uns leider in einem Markt befinden, der nicht wächst. Und wir damit eigentlich trotz vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von null haben, trotzdem aber dann eine Teuerungsrate von ca. 2-3% vom Umsatz, oder eigentlich von den Kosten, aber es ist fast Umsatz, und einen Preisverfall von ähnlicher Größenordnung ja verdauen müssen. Und wenn Sie nur mal diese beiden Dinge, nehmen wir einfach nur mal 2,5% von beiden, als Rechenbeispiel, mal einem Umsatz von 75 bis 80 Milliarden nehmen, dann sind das gewaltige Beträge, die erst einmal aufgefangen werden müssen durch Produktivität und Innovation. Und aus dieser Maßgabe heraus, dass wir bei stagnierendem Umsatz, bei eklatantem Gegenwind in der Währung trotzdem diese Ergebnisverbesserung, die aus dem Wegfall der Belastungen stammt, auch zeigen und ausweisen konnten, damit sind wir zufrieden.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, aus meiner Sicht gab es da keine Ergebnisverbesserung, weil Underlying die gleiche Marge ist. Aber gut, da gibt es eine unterschiedliche Einschätzung. Sie hatten 1,3 Milliarden
Projekt. Nein, das stimmt ja. Die Mathematik stimmt ja. Das wird ja gar nicht bestritten. Ich sage nur, wenn man eben nicht Produktivität und Leistungssteigerung hat, dann kann man diese Teuerungseffekte, die ja Jahr über Jahr negativ wirken und aus dem Umsatz kein Rückenwind kommt, ja nicht auffangen. Ja, denken Sie nur mal an die Teuerung, die findet ja real existent statt. Denken Sie an den Preisverfall, der findet real existent statt. Das sind Prozentbeträge, die direkt in die Bottomline gehen. Und ich sage nur mal 5% von 75, das ist ja dann doch ein beträchtlicher Betrag, der erstmal aufgefangen werden muss bei stagnantem Umsatz und Gegenwind in der Währung. Allein darauf habe ich das bezogen. Aber dass natürlich Ihre Rechnung mathematisch stimmt, ist ja vollkommen klar.
Herr Fleming, zu den 27 Millionen noch. Es ist ja so, das wissen Sie, dass wir Projekte normalerweise nach dem POC-Accounting, also nach dem Leistungsfortschritt abrechnen und dann auch entsprechende Ergebniskomponenten zeigen. Es gibt aber auch Projekte, die unter bestimmten Umständen auf sogenanntes Cash-Based Accounting umgestellt werden müssen, sodass dann bei jedem Zahlungseingang tatsächlich dieser Effekt dann auch ergebniswirksam wird. Und genau so ein Fall liegt vor, wenn Sie so wollen, ist das ein technischer Effekt gewesen, der abweichend von der Norm des Mitbuchens mit dem Arbeitsfortschritt entstanden ist.
Ja. So, dann war noch die Frage offen, Herr Flemig, dass ja auch Veränderungen, Strukturveränderungen im Unternehmen, so sie denn natürlich auch im Rahmen von, wie wir so gerne sagen, Bürokratieabbau passieren, natürlich auch zu Aufwendungen führen. Das stimmt natürlich. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass solche Aufwendungen in nennenswerten Umfang in Q4 kommen. Wir gehen davon aus, dass sollten solche Material kommen, alle in 2015 sind. dass diese allerdings durch positive Sondereffekte in der P&L nicht wirksam werden.
Erlauben Sie eine Nachfrage zu einer Zahl?
Gerne.
Bitte.
Sie hatten Projektbelastung von 1,3 Milliarden 2013 genannt auf der Jahrespressekonferenz. Waren 900 Millionen angegeben worden.
Naja, das sind die großen materiellen, aber es gibt ja auch Belastungen, die dadurch entstehen, dass eben die Grossmarge eliminiert wird. Da vielleicht noch mal kurz das anhand des Beispiels machen. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Projekt von 1 Milliarde. Das hat kalkuliert eine Grossmarge vielleicht von 20% oder 15%, also 150 Millionen. Bevor Sie nun diese Projektbelastungen visibel sehen, nämlich diese 900 Millionen, ist bereits durch Mehrkosten der Verlust der Grossmarge zu beklagen. Und erst dann wirken eben diese Charges. Und wenn Sie das summa summarum alles nennen über die Mehrkosten, dann kommen Sie auf solche Größenordnungen.
Verstehen Sie 600 bis 700 Millionen dieses Jahr auch inklusive Grossmarge?
Naja, das ist leider so, dass eben diese Projekte immer noch die gleichen sind oder fast die gleichen sind, die wir im letzten Jahr in weiten Teilen schon hatten. Das heißt also, der Grossmargenverlust ist in weiten Teilen letztes Jahr schon eingetreten. Und daher sind eben nur noch die Mehrkosten über die Grossmarge Null hinaus in weiten Teilen gebucht worden.
Okay, Dankeschön.
Gerne. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Rüdiger Köhn von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bitte schön.
Guten Morgen. Ja, jetzt nochmal ein paar kurze Fragen zur Detaillierung. Ich habe Sie richtig verstanden. Also Q4 keine Sonderbelastung aus dem Umbauprogramm. Die kommen dann 2015 und Sie bauen darauf, dass Sie das durch positive Sondereffekte ausgleichen können. Da muss ich darunter verstehen, Gewinne, ordentliche Gewinne aus den aus Unternehmensverkäufen und vielleicht dem Verkauf der Hörgeräte spart beziehungsweise dem Börsengang. Dann nochmal zur Klarheit, 1,3 Milliarden Sonderbelastung im Vorjahr. Dann haben Sie 600 bis 700 Millionen gesagt. Gehen die um 600 bis 700 Millionen zurück oder auf 600 bis 700 Millionen. Letzte Frage noch mal kurz zu Russland. Sie sagten, Sie erwarten keine Auswirkungen in diesem Jahr 2014. Können Sie aber Auswirkungen aufgrund der Sanktionsmaßnahmen für 2015 ausschließen? Und dann allgemein gesprochen, erwarten Sie Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft? Und halten Sie diese Sanktionsmaßnahmen überhaupt für sinnvoll? Danke.
Hallo Herr Köhn. Also, ich sage nochmal bezüglich Q4, dass wir keine materiellen Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau erwarten in Q4 2014. Dass dort was kommen kann, was wir als nicht materiell bezeichnen, das kann man nicht ausschließen. Das mit dem Thema Sonderbelastungen versus Sondererlöse, das haben Sie völlig richtig interpretiert. Und Sie haben ja auch gleich ein Beispiel genannt, das hier man hier ganz gut anführen kann, wenn man eben Erlöse hat aus den Hörgeräteumgebungen, dann könnte man das zum Beispiel verwenden, Sonderbelastungen aufzufangen. Also insofern ist der Gedankengang völlig richtig interpretiert. Wir gehen davon aus, dass wir nächsten Jahr Sondererlöse haben, die dann eben auch solche Sonderbelastungen grosso modo zumindest mildern können, wenn nicht ganz vielleicht auffangen. Zu Russland, schauen Sie, wir hatten vorhin bei den Analysten darüber gesprochen, dass die aktuelle Ukraine-Russland-Krise im weiteren Sinne keine Auswirkungen auf die Guidance in 2014 haben wird. Die Lieferungen, die da jetzt gemacht werden, stammen zunächst einmal aus Altaufträgen oder eben sogar aus lokaler Fertigung, das heißt also innerhalb des Landes, eine Transaktion innerhalb des Landes von unseren Fabriken hin zu den Kunden. 2015, ich meine, schauen Sie, es ist so im Augenblick so schwer einschätzbar, was da wirklich passiert, wie die Lösungen sein können, dass es, glaube ich, ziemlich verwegen wäre, hier große Prognosen abzugeben. Fest steht natürlich, wenn es hier zu Sanktionen kommt und möglicherweise sogar zu Eskalationen dieser wirtschaftlichen Entwicklung, dass da die Wirtschaft beeinträchtigt sein kann, ist ja vollkommen klar. Aber da jetzt aufzuwiegen, was da richtig und falsch ist, ich glaube, das ist im Augenblick wirklich keine gute Idee. Wichtig wäre für uns, dass die Parteien versuchen, den Dialog zu intensivieren, nach vorne zu Lösungen kommen, aber das ist Politik und nicht Wirtschaft.
Nächste Frage, bitte.
Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz fragen, ja, nach den 1,3 ja. Milliarden und 600 bis 700 Millionen, die war so ein bisschen diffus, 1,3 Milliarden Belastung, Sie sagten 600 bis 700 Millionen, ja. Gehen die um 600 bis 700 Millionen runter oder auf 600 bis 700?
Ja, das ist in diesem Fall fast das Gleiche. Aber es ist mir ganz wichtig, dass Sie nachfragen, weil ich hatte im Zusammenhang mit der Frage von Herrn Fremig, die ja eigentlich dahin ging, ist das jetzt eine besondere Leistung gewesen, dass man den Gewinn underlying, wenn Sie so wollen, bereinigt um die Restrukturierung gleichhält. Mhm. Dazu kann jeder auf der Basis eben der Fakten, die im Übrigen ja zutreffen, sich sein Bild machen. Das ist akzeptabel und verständlich. Meine Begründung, warum wir sehr zufrieden sind mit dem Verlauf des Quartals, ist die, dass wir bei stagnierendem Umsatz, bei sehr viel Gegenwind in der Währung, es geschafft haben, den Preisverfall und die Teuerung durch eine Verbesserung der Performance aufzufangen. Und ich habe als ein Beispiel es daran festgemacht, dass eben Belastungen im letzten Jahr, die eine Jahresrunrate von insgesamt ca. 1,2, 1,3 hatten, in diesem Jahr auf ca. 600 bis 700 alles in allem sich verändern dürften. So war die Rede.
Danke.
Okay, Herr Köhn?
Ja, danke.
Ist das soweit klar geworden?
Ja.
Okay.
Danke. Ich würde vorschlagen, aus Zeitgründen noch zwei Fragen zu nehmen. Weiter, bitte nächste Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Jean-Philippe Lacour von Les Echos. Bitte schön.
Schönen guten Morgen aus Frankfurt. Herr Käser, in dem Bericht steht, dass im Energiesektor, also dieser Sektor bleibt anhaltende Herausforderungen ausgesetzt. Im Nachhinein jetzt, dass es doch nicht geklappt hat mit Alstom, fühlen Sie sich doch erleichtert, denn Alstom übernahm zwar mit dem Partner aus Japan, wäre die Herausforderung zu viel gewesen. Bisschen so meine Frage. Und wenn Sie sagen, die Tür bleibt offen, interpretiere ich das richtig. Sie gehen davon aus, die EU-Kommission würde mit dem GE-Deal Auflagen vielleicht verlangen, also das Abgabe von bestimmten Bereichen zum Beispiel, wo dann Siemens zuschlagen könnte. Danke.
Ja, zunächst einmal ist die Aussage, dass wir im Energiesektor da Herausforderungen haben, ist natürlich auch auf einem gewissen Niveau entstanden. Ich meine, die Power Generation liegt bei 15% Gewinn circa. Und wir haben jetzt einen Margenband von 11 bis 15 abgegeben und haben angekündigt, dass wir stärker investieren werden in das Engineering, um auch technisch innovativ wieder stärker nach vorne zu kommen. Also das, so, wir haben angekündigt, dass die Transmission länger dauern wird, um sie ganzheitlich in Ordnung zu bringen, als wir das ursprünglich angekündigt vor 2 Jahren und als wir uns auch wünschen würden. Und dass wir den starken Volumenshochlauf bei Wind stärker unterstützen müssen, damit die Profitabilität auch über das Wachstum sich in guten Margen konvertiert. Also insoweit sind das alle drei Dinge, die dann jetzt keine Katastrophenmeldungen. Aber dennoch, nach vorne hin wird es schwieriger werden für einige Zeit, weil wir dort einiges tun müssen, viel Arbeit haben. Das hat jetzt aber gar nichts zu tun mit der strategischen Diskussion um Alstom. Wir hatten damals ein Konzept vorgelegt, zusammen mit unserem Partner Mitsubishi, das strategisch, finanziell und sozial Abstand das bessere Angebot war. Es wurde nicht angenommen, weil das Management oder der Chef des Managements das nicht wollte. Das hat er nicht mir gesagt, sondern das hat er öffentlich den Medien gesagt. Das muss das Board selbst entscheiden, weil das Board die Verantwortung dafür hat, im besten Interesse der Aktionäre zu agieren. Und ich gehe davon aus, dass das Board seine Gründe hatte. Ich darf nur mal erinnern, wir waren in der Bewertung um 2 Milliarden besser. Unser Cash-Angebot war mehrere Milliarden höher. Und in unserem Angebot mit Mitsubishi zusammen wäre die Alstom als Energieunternehmen erhalten geblieben. Heute wird es auf eine, wenn das auch so sich entwickelt, auf eine Transportfirma reduziert. Das sind einfach die Fakten. Und wir haben das damals so gemacht. Wir fühlten uns gut, was wir machten. Und es wurde nicht angenommen. Wenn sich das jetzt ändert, dann machen wir die Tür nicht zu. Und wir würden auch auf der Basis der operativen Themen der Energie dieses Angebot weiterhin aufrechterhalten und es auch gut umsetzen können. Und mit der Gelassenheit und der Ernsthaftigkeit gehen wir da auch an potenzielle Veränderungen heran, die sich da regulatorisch eventuell ergeben können oder auch nicht. Wir sind da wirklich sehr gelassen. Wir haben intensiv gearbeitet, haben ein gutes Angebot vorgelegt. Das kann man annehmen oder auch nicht. Es steht noch. Und wenn es dann nicht angenommen wird und es sich anders entwickelt, dann meine ich, haben wir dafür gesorgt, dass das Wettbewerbsumfeld für uns nicht schlechter geworden ist.
Vielleicht einen kleinen Zusatz. Wie begleiten Sie diesen Prozess in Brüssel jetzt? Diese wird ja eine vertiefte Prüfung geben bestimmt für den GE Alstom Deal. Wie begleitet Siemens das? Von außen oder schon ein bisschen auch aktiv irgendwie?
Also wir haben so viel zu tun im Unternehmen und wie Sie, wenn Sie das Q3 anschauen und die Ergebnisverbesserung, dann sehen Sie, dass sich das auch lohnt. Und da ist, glaube ich, unsere Arbeit und unsere Zeit gut angelegt.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage heute kommt von Maria Schiehen von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen. Entschuldigung, ich war jetzt gerade in der englischen Konferenz. Ich habe eine Reihe zusätzlicher Fragen. Könnten Sie noch etwas mehr sagen dazu, welche Währungen den negativen Währungseffekt zuallererst verursachen? Zweitens, könnten Sie etwas mehr dazu sagen, was Ihr Kommentar zur deutschen Automobilindustrie bedeutet? Was erwarten Sie da? Und welche Auswirkungen wird das haben auf Ihr Geschäft? Vielen Dank.
Herr Schien, vielleicht darf ich mit der Währung beginnen. Es ist so, das hatte ich bereits zum Halbjahr erläutert, dass nahezu alle Währungen, bis auf das britische Pfund, einen Beitrag dazu leisten. Das heißt also, das Ganze ist eher aus der Euro-Konstellation herausgetrieben gegenüber den anderen Währungen. Natürlich ist der US-Dollar maßgeblich beeinflussend durch unsere Geschäftsstruktur weltweit, aber trägt nur ungefähr zu einem Drittel zum Gesamteffekt bei. Alle anderen Währungen, mit Ausnahme des britischen Pfundes, die für uns signifikante Transaktionswährungen sind, tragen dazu bei. Wir erwarten allerdings, dass sich dieser Effekt jetzt im vierten Quartal etwas verbessern wird, allerdings ohne eine signifikante Bereinigung. Also gehen Sie davon aus, dass das vierte Quartal auch noch erheblich von Währungseffekten beeinträchtigt sein wird.
Ja, und zur Präzisierung vielleicht nochmal, was die deutsche Automobilindustrie angeht. Ich sagte, dass wir sehr stark profitiert haben von einem sehr erfolgreichen Verlauf der deutschen Automobilhersteller im letzten Jahr und auch schon die Jahre davor. Und dass man eben hier aufpassen muss, dass die Bäume nicht immer in den Himmel wachsen, trotz der großen Erfolge und auch der Investitionsankündigungen unserer Kunden für Amerika oder Mexiko oder natürlich auch China, hören wir natürlich auch deren Ankündigungen über neue Spar- und Produktivitätsprogramme. Und die Produktivität und die Sparmaßnahmen auf dem Einkaufssektor sind unsere Umsätze. Und deshalb, glaube ich, tun wir gut daran, sehr vorsichtig auch dort die Weiterentwicklung zu evaluieren und unseren Fokus auch auf Produktivität und Kostensenkung zu legen, damit wir auch diese Einflüsse dann gut bewerkstelligen können.
Uns liegen keine weiteren Fragen vor. Meine Damen und Herren, haben Sie herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Beteiligung an unserem Analysten- und Pressekorps. Für Ihre weiteren Fragen sollten Sie auftreten, gibt Kontakt stehen Ihnen unsere Teams weiter gerne zur Verfügung. Wir sehen oder hören uns wieder spätestens am 6. November zur Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal und des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2014. Und nun wünschen wir Ihnen allen noch einen angenehmen Tag.